Click and Rush Episode Nummer 15 und die letzte im Jahr 2020. Normalerweise, das kennt ihr sicherlich so von anderen Podcasts und von anderen Ligen vor allen Dingen, würden wir jetzt aufwarten mit irgendwelchen Jahreszusammenfassungen und dergleichen. Aber in England ist es traditionell und das schon immer die hektischste Zeit der ganzen Kalendertage, die es so gibt. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen Hektik machen und es sind ja auch einige Themen mit dabei. So, jetzt aber der Reihe nach. Ich bin Ed Uli Hebel.
Ich bin Ed Joachim Hebel.
Und dann fangen wir doch direkt mal an, um genau diesen Stress reinzubringen, der sich jetzt noch verschärfen wird. Logischerweise, und das können wir auch in der letzten Folge dieses von Corona durchzeichneten Jahres nicht rauslassen. Die Pandemie hat einmal mehr ein paar Spiele ausfallen lassen, wenn man das so aktiv überhaupt formulieren kann. Und das heißt jetzt, dass die Premier League in eine gewisse Terminnot kommt. Ihr wisst das selbstverständlich. Am 16. Spieltag sind zwei Partien ausgefallen oder verschoben worden. Einmal Everton gegen Manchester City. Erstaunlicherweise, ich meine, es hat jetzt nichts mit Everton zu tun, aber dort waren ja sogar noch Zuschauer zugelassen, das ist jetzt auch wieder aufgehoben, sinnvollerweise. Und dann natürlich, und das hat sicherlich noch für mehr Schlagzeilen gesorgt, Tottenham gegen Fulham, weil sehr, sehr kurzfristig. Und das Ganze, also machen wir es der Reihe nach, wir müssen ein paar Ebenen, glaube ich, mit reinnehmen. Zum einen die Sinnhaftigkeit des Ausfalls, ich glaube, darüber muss man jetzt weniger diskutieren. Wenn es so ist, wie es ist, also dass Spieler Symptome haben beispielsweise oder dass die Sicherheit nicht gewährleistet ist, dann ist es ja gut, das ausfallen zu lassen.
Ja, also absolut, genau so ist es. José Mourinho, das ist ja dann der Punkt, da kann man dann drüber sprechen, eben wann, wo, wie, weshalb. Also das ausfallen muss, wenn sowas passiert, ist absolut normal oder finde ich absolut richtig so, dass es so gemacht wird. Die Frage ist halt, wie du schon gesagt hast, wann das halt ist. Also das ist halt immer dann die große Frage. Muss man das so kurzfristig machen? Kann man das nicht langfristig? Wussten sie es davor schon, wussten sie es noch nicht? Das ist halt dann die große Frage.
Also der Punkt war, glaube ich, dass so gegen 14 Uhr, 14.30 Uhr in etwa die Absage, glaube ich, bestätigt worden ist und Anpfiff war an dem Tag, glaube ich, um 19 Uhr, stimmt das?
Also sein, ja.
Auf jeden Fall war es äußerst kurzfristig und ich meine, okay, ich meine jetzt gerade auch so mit der aktuellen Situation ist der Londoner Verkehr vielleicht nicht ganz so extrem, aber der ist natürlich grundsätzlich extrem und vom Norden in den Westen oder Südwesten ist ja auch nochmal ein bisschen was und vor allen Dingen ist es ja eine mentale Geschichte für die Spieler. Und da kann man natürlich schon verstehen, dass der Trainer dann vielleicht irgendwie denkt, okay, dann machen wir halt sicherheitshalber das Spiel schon einfach am Vormittag schwarz im Kalender. Ja, aber die Problematik ist natürlich die und das sind ja die Dinge, die sich dann einfach daran anschließen. Die Premier League, und das geht ja viel, viel weiter, die EFL, die mit ihren Pokalwettbewerben dranhängen und natürlich auch die Champions League oder also generell die UEFA mit Champions League, Europa League, und dann die Europameisterschaft, die ja nicht zu verschieben ist, du kommst ja irgendwann in eine unglaubliche Terminnot, weshalb, glaube ich, immer zu jedem Zeitpunkt alle Gremien möchten, dass gespielt wird. Und deswegen wundert es mich, ehrlich gesagt, und da müssen die Fälle ja schon besonders schlimm gewesen sein, dass eben nicht gespielt worden ist. Das ist ja dann für mich ein Indiz dafür, okay, das war wirklich absolut nicht darstellbar.
Ja, also ich meine, das zeichnet ja das. Ich meine, es glaube ich gab, wie viel Tests gab es? 1100 oder sowas in die Richtung und davon waren 18 positiv. Das ist ja schon mal, jetzt erstmal klingt nicht so viel. Auf der anderen Seite, es kommt halt jetzt so gehäuft vor wieder in dieser Zeit, dass man vielleicht jetzt irgendwann mal in Not kommen wird. Das ist mal Punkt 1. Also es gab ja Manchester City schon zwei Fälle letzte Woche, die mit Gabriel Jesus und Kai Walker, dann müssen es jetzt mehr gewesen sein. Dann kommen ein paar Fälle aufeinander und dann sagst du einfach der Sicherheit geschuldet, wir machen das jetzt nicht. Ob man das früher machen muss oder später machen muss, ist dann eine Sache, das mussten die offiziell entscheiden. Aus José Mourinhos Sicht kann ich schon verstehen, dass wenn du sagst, es ist 14 Uhr, ein Spiel um 19 Uhr oder keine Ahnung wann, hätte er gepostet irgendwie so, ich glaube noch 2 Stunden bis Spielbeginn und wir wissen nicht, ob wir spielen oder nicht. Das ist die beste Liga der Welt. Natürlich mit dem Augenzwinkern. Ich glaube, dass dich das natürlich schon nerven kann. Wenn du sagst, wir haben Reisestrapazen, ohne ein Spiel zu haben, dann ist es ja komplett sinnlos. Du bist unterwegs, du machst dein Ding, du fährst dahin, bereitest dich vor, hast alles schon vorbereitet und dann plötzlich heißt es, ihr spielt gar nicht. Das, glaube ich, hätte man früher entscheiden können. Aber, und dann sind wir eben bei dem Punkt, der, glaube ich, wirklich entscheidend ist, oder den du vorher auch schon so leicht anklingen hast lassen, es ist halt einfach momentan so eine Terminnot, dass die Premier League einfach durchdrücken will, dass sie einfach wahrscheinlich bis zum Schluss wirklich überlegt haben, wie kriegen wir es irgendwie doch noch über die Bühne. Und dann war der Druck wahrscheinlich halt von außen irgendwann mal so groß oder dieses Zeichen wäre so verheerend gewesen, dass sie halt einfach zu dem Schluss kommen mussten. Nein, wir können es nicht gewährleisten, die Sicherheit der Spieler. Wir können hier auch nicht sicher sein, ob nicht vielleicht der ein oder andere schon angesteckt ist, denn diese Tests sind ja nicht immer gleich, oder die Krankheit breitet sich ja nicht immer gleich aus, sondern du hast ja dann schon vielleicht ein paar Erreger drinnen, die sich erstmal verbreiten müssen und so weiter, bis du krank wirst. Das heißt, dementsprechend wahrscheinlich wird da irgendwann jemand gesagt haben, was ist, wenn wir eine Dunkelziffer haben? Komm, wir lassen es lieber bleiben. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Was ja auch schon wieder ein Indiz ist dafür, dass es besser geht, ist ja, dass bei Manchester City das Trainingszentrum schon wieder freigegeben ist. Ich weiß das noch von dem Fall Newcastle, da war es quasi ja das Trainingszentrum quasi 1,5 Wochen nicht freigegeben, weil sie gesagt haben, wir lassen das lieber bleiben. Das heißt, momentan scheint es wieder besser zu gehen, ansonsten wäre dieses Trainingszentrum nicht freigegeben worden und damit ist da hoffentlich einiges abgewandt, aber im Grunde genommen, ja, es ist halt einfach kein gutes Zeichen nach außen, ehrlich gesagt. Was aber irgendwie natürlich logischerweise, wie wir gerade schon gesagt haben, verständlich ist, weil die wollen es halt durchziehen. Also und zwar wirklich bis zum bitteren Ende, weil wann, wo, wie, weshalb, wo sollst du spielen? Also diese ein Spiel kannst du nochmal irgendwo einschieben. Das ist, glaube ich, jetzt nicht das große Problem. Aber jetzt lassen wir mal sagen, Manchester City ist 2 Wochen raus, 3 Wochen raus. Wo kriegst du diese Spiele her? Wo kriegst du die Zeit her? Dann kommt Champions League dazu irgendwann mal. Dann werden die im Pokalwettbewerb weiterkommen wahrscheinlich. Wann sollen die noch spielen? Die beschweren sich ja jetzt schon immer über den engen Terminplan. Und dementsprechend, ja, glaube ich, wollen die es alle durchziehen. Ist aber die richtige Entscheidung gewesen, das so abzublasen, wie es passiert ist. Fragwürdig ist der Zeitpunkt.
Also Hintergrund, ich muss jetzt noch ein paar Sachen einschieben. Hintergrund ist natürlich das mutierte Virus in England, das sehr viel gefährlicher zu sein scheint. In aller Vorsicht, da bin ich auf gar keinen Fall der Ansprechpartner oder wir sind es generell nicht, sondern das müssen ganz andere Menschen und das sind ausschließlich im Übrigen Virologen, das muss man nochmal gesagt haben, ausschließlich auch am Coronavirus forschen die Virologen, dass wir auch das nochmal klargestellt haben, die Gefährlichkeit einschätzen oder nicht einschätzen. Und das ist natürlich aber nochmal der Hintergrund, dass man in England jetzt nochmal vorsichtiger zu sein hat, im Vergleich jetzt zu Deutschland, wo ja irgendwie offensichtlich niemand darüber nachdenkt, die Bundesliga vielleicht auch ruhen zu lassen. Da kann man jetzt dann wieder über die gesellschaftlichen Folgen diskutieren, wollen wir aber an der Stelle nicht machen. Das ist natürlich der Hintergrund. Die Zahl, die du genannt hast, auch das möchte ich gerne nochmal einmal genau machen, zwischen dem 21. und 27. Dezember waren eben 18 positive Fälle bei insgesamt 1479 Testungen. Das ist natürlich ein absolutes Rekordhoch für die Premier League, ist natürlich immer noch vergleichsweise wenig, aber, und das ist ja allen klar, da muss ja nur der eine Positive dabei sein, der meinetwegen das mutierte Virus in sich hat, der macht einen Zweikampf mit 4 Spielern, die verbreiten es an ihre Familien und so weiter, exponentieller Wachstum. Das heißt, es ist trotzdem natürlich eine extreme Vorsicht geboten und darauf wollte ich ja hinaus. Also Termin und her oder hin und das ist natürlich nochmal saublöd gelaufen, weil letztlich ist es ja für Teams wie Fulham jetzt beispielsweise gegen Tottenham noch relativ einfach machbar. Die spielen halt dann in der Champions League Woche easy. Aber der Gegner heißt Tottenham und die spielen ja auch in der Champions League Woche. Und jetzt kannst du natürlich wieder hergehen und Tottenham wie schon zu Beginn der Saison mit 4 Spielen in einer Woche nerven. Das haben die damals erstaunlich gut weggesteckt oder waren sogar besser als jetzt, wenn man ehrlich ist. Ich glaube aber nicht, dass da ein Zusammenhang entsteht. Und die beiden Spiele, die ja auch noch ausstehen, sind die vom ersten Spieltag von City und United, die jeweils geschoben wurden wegen europäischen Pflichten. Und die stehen aus. Also wir haben jetzt insgesamt 5 Spiele und kein Spiel ist durchzuziehen in Champions League Wochen. Das heißt, es kommt halt schon wieder in einer extremen Not daher und irgendwann, klar, wird es gemacht werden, aber wie du sagst, jedes einzelne Spiel mit Beteiligung eines europäischen Teilnehmers ist eigentlich nicht logistisch zu lösen. Weil, wie gesagt, die EM steht an und ich gehe fest davon aus, auch wenn ich es mir zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt kein Stück vorstellen kann, aber ich gehe fest davon aus, dass die EM mitnichten ins Wasser fällt. Auch wenn das wahrscheinlich die Lösung wäre, zu sagen, komm, dann gibt's halt jetzt keine EM in Pandemiezeiten, sondern wir schließen direkt an mit der Weltmeisterschaft. Aber sind wir mal ehrlich, als ob die UEFA das zulassen würde. Aber das wäre vermutlich die Lösung und nichtsdestotrotz wird nicht passieren.
Ja, was diskutiert worden ist, den Ligabetrieb ganz zu unterbrechen für 2 Wochen, was ja von der Liga auch mal zur Diskussion stand, was aber sofort abgeblockt worden ist von allen Beteiligten. Also das steht scheinbar jetzt nicht mehr im Raum. Sam Allardyce hat das ja auch gefordert, was natürlich auch totaler... Also, da wäre ich nicht schlau draus, ehrlich gesagt, warum es ausgerechnet er sich hinstellt. Also, ich meine, du weißt, was momentan los ist. dann geh halt, dann nimm halt dieses Angebot von West Brom nicht an. Ich meine, das ist hart gesagt, aber im Grunde genommen, du weißt doch ganz genau, was für eine Situation ist. Wenn du sagst, du willst nicht in diese Fußballwelt rein, dann sag doch einfach nicht zu, sondern und stell dich nicht eine Woche später dann hin und sag, ich finde, wir sollten jetzt aber unterbrechen. Klar, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber witzig ist es auf irgendeine Art und Weise schon, dass er jetzt natürlich so auf die Art und Weise kommt. Da werde ich irgendwie nicht schlau daraus, ehrlich gesagt.
Ja, zumal, also es gibt ja kaum ein Team, das die Zeit zu arbeiten mehr brauchen könnte als West Brom. Aber ich will jetzt nicht sagen, ein Schelm, wer Böses denkt, weil dieses Sprichwort ist erstens abgedroschen und genudelt und zweitens ist es inzwischen instrumentalisiert. Daher lassen wir das mal, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, glaube ich. Also kurzum, diese zwei Wochen, die diskutiert worden waren, das ist jetzt auch schon verschmissen, weil ich glaube, jeder rafft das. Nein, also 14 Tage, wann sollen wir die reinholen? Das wird einfach nicht funktionieren. Auch wenn es mit hoher Wahrscheinlichkeit äußerst sinnvoll wäre und das sicherlich auch nochmal wieder auf den Tischen landet, an denen verhandelt wird für etwaige Sicherheitsmaßnahmen einfach. Weil das Beispiel, was du ja angesprochen hast, City trainiert jetzt seit Mittwoch wieder, weil die nächsten Testungen halt dann alle negativ gewesen sind. Und auch da ist halt schon schwierig und komisch, dass gerade die Schnelltests sind ja im Grunde auch noch einen Tag gültig, daher wird ja auch die ganze Zeit getestet, daher sind auch diese die grundsätzlichen Testungszahlen wahnsinnig hoch. Und da ist natürlich aber auch immer eine Fehlerquote dann irgendwo mit reinzurechnen. Und auch da, stell dir vor, es ist einer positiv, vielleicht sogar mit dem mutierten Virus positiv. Das ist halt auch so unheimlich kompliziert und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so jetzt, wenn ich das alles lese, dann denke ich mir eigentlich irgendwie immer nur so, ja, gut, war ja klar. Und dann denke ich mir irgendwie auf der einen Seite, nervt, auf der anderen Seite ist es natürlich, diesen Reflex muss man halt in sich einfach ausschalten, um die Komplexität des Themas weiterhin zu behalten und die Vorsicht zu wahren. Und irgendwie verstehe ich aber auch, und ich glaube es einfach auch nicht, dass der Fußball diese Stellung, die er hat, einfach loslässt, ja, um zu sagen, dann sind wir halt jetzt mal auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Ich meine, so ehrlich müssen wir uns ja auch machen, wen würde es denn treffen von allen, die jetzt hier zuhören? Wahrscheinlich Uli und mich am meisten, weil wenn natürlich da abgesagt werden würde, würden wir kein Geld mehr verdienen. Ganz, ganz einfach mal formuliert. Das heißt, natürlich ist der erste Reflex zu sagen, boah. Aber, und dann, wie du es eben gesagt hast, dann kommt eben eine andere Komponente, die einfach wichtiger ist. Und das ist dann eben der Punkt Gesundheit aller und nicht einfach nur von, und nicht einfach mein Ulis Kontostand, wie auch immer, oder halt, das ist dann einfach zweitrangig. Dementsprechend, natürlich habe ich auch diesen Reflex, wenn da wieder so eine Meldung ist und wenn es ein heißes Spiel, Spielabsage droht, dann sitzt du natürlich erstmal da und denkst dir, boah, ey, Mist. Aber ich glaube auch, wie du es eben sagst, die Liga ist im Endeffekt momentan, sagen wir mal so, es war letzte Saison, war es ja eigentlich viel einfacher zu unterbrechen, weil du hattest halt einfach noch den Sommer, wo du es reinschieben konntest. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil du hast ja jetzt schon alles zusammengeschoben vom letzten Sommer und du hast noch alles und hast es vertagt quasi oder verjährt, die Europameisterschaft, dann kommt Olympia, dann kommt die nächste Saison, es ist ja eh schon alles gestaucht ohne Ende. Und wie willst du dann zusätzlich noch Spiele reinschalten? Das heißt, ich glaube, diese Saison haben wir wirklich nur diese eine Wahl, wenn überhaupt. Dass entweder gesagt wird, wir brechen die Saison ab Status irgendwann ab oder wir ziehen es durch irgendwann so und so. Weil das ist nämlich, glaube ich, so das ist, glaube ich, die Angst, die Leute dort haben, weil sie genau wissen, Ausweichtermine haben sie jetzt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eben der Punkt. Und jetzt ist die ganz große Frage, die irgendwann sich stellen wird, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn es so weitergeht, ja, außer natürlich jemand, oder außer das mit der Impfung funktioniert und so weiter und so fort, und die Zahlen gehen langsam oder sicher runter, aber wenn das eher steigt, wonach es ja momentan aussieht, ehrlich gesagt eher in England, dann wird es irgendwann mal zum Punkt kommen, wo wirklich so ein Maß erreicht ist, wo wirklich entschieden werden muss, A oder B. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die, wie stauchen willst du es noch? Das ist die große Frage. Und da komme ich zu dem Schluss im Endeffekt, so wie ich die Premier League kenne, die werden es durchziehen.
Ja,
ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal erleben werden, da kann ich mich auch gern täuschen, aber so wie ich die Premier League kenne, das ist eben der springende Punkt, fett unterstrichen, so wie ich die Premier League kenne, werden die nicht zu dem Punkt kommen zu sagen, Saison XY, ach, die brechen wir jetzt nach drei Viertel ab, sondern die wollen das Produkt durchgezogen sehen, ganz einfach.
Also weil halt mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt mehr Augenpaare denn je drauf sind, wenn die Menschen zu Hause sind, A, und B, ich meine, das kommt ja dann auch noch mit dazu, jetzt stell dir mal vor, die würden sagen wir mal, weiß ich nicht, also wenn das Virus, dieses mutierte Virus jetzt um sich greift und es ist wirklich noch gefährlicher und auch für Kinder gefährlicher und so weiter, dann wird es eh, das ist mir dann auch scheißegal, was die Premier League dazu denkt, dann geht es auch nicht. Nur dann würden wahrscheinlich City, United und Co., alle, die in der Champions League sind, sagen, ja gut, Moment, wir brauchen eine Ausnahmegenehmigung, weil wir müssen ja spielen, wir sind ja äußerst benachteiligt. Nichtsdestotrotz, also wenn dieses mutierte Virus, also oder machen wir es anders, damit wir es auch abschließen können, weil die erste Viertelstunde ist eh schon wieder damit voll und das ist eh in unser aller Köpfen und das ist ja auch nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache. Hoffentlich greift es nicht um sich und wir müssen darüber nicht reden und wenn es denn dann wieder irgendwann mal wärmer wird, dann wird es wieder etwas leichter machbar und dann gehen die Zahlen auch hoffentlich wieder nach unten, wobei man jetzt, muss man auch mal sagen, mit all diesen Weihnachtsmaßnahmen, die ja weltweit getroffen worden sind, kannst du ja erwarten, dauert ja immer vier bis sechs Wochen, bis die Zahlen sich niederschlagen. Es wird erstmal jetzt im Februar brutale Zahlen geben und ja, dann ist halt irgendwann...
Genau, das ist der Punkt. Deswegen bringt für mich zwei Wochen unterbrechen ehrlich gesagt nichts.
Nee, gar nichts.
Weil zwei Wochen sind keine Woche.
Ja, genau. Das ist glaube ich, halt nur, das wäre der symbolische Quarantänewert, der einmal gemacht worden wäre. Aber glaube ich, kann man uns schenken. So hart ist der Cut gar nicht, den wir machen, aber ein Thema, das in England gerade wirklich rauf und runter geht und das glaube ich auch irgendwie, auch unser Jahr ganz gut zusammenfasst, 2020. Karen Carney, eine ehemalige Nationalspielerin der englischen Damen, Lionesses, hat bei Prime Video, also Amazon überträgt ja in England teilweise Spiele, als Expertin fungiert und hat ein paar Sätze über Leeds abgelassen. Die lese ich euch auch kurz vor, das ist aber jetzt noch gar nicht mal so sehr der springende Punkt, ist nur der Anlass erstmal. Sie sagt über Leeds und den Aufstieg, they outrun everyone and credit to them, my only concern would be they blow up at the end of the season. Also so im Endeffekt, wie wir es auch gesagt haben, sie haben es geschafft, aber sie hatte ein bisschen Angst um Leeds, dass sie vielleicht hinten raus es versauen würden. Der Aufstieg ist natürlich gemeint. We saw that the last couple of seasons, I actually think they got promoted because of COVID in terms of it gave them a bit of a respite. I don't know if they would have got up if they didn't have that break. Also kurzum, COVID habe ihnen eventuell geholfen. Sie ist sich nicht ganz sicher, ob sie es gepackt hätten, den Aufstieg, ob sie es nicht wieder versaut hätten, weil wir sie die letzten Jahre ja gesehen haben. Also rein inhaltlich, das, was wir auch letztes Jahr, vor einem Dreivierteljahr ungefähr, in diesem Podcast erzählt haben. Soweit. Jetzt hat aber Leeds Uniteds offizieller Twitter-Account ein Video genommen von Prime Video, in dem sie das gesagt hat, sie verlinkt, Prime Video Sport verlinkt und haben dann mit zwei Emojis geschrieben, ein Anführungszeichen promoted because of COVID und dann mit einem anderen Emoji won the league by 10 points. Und jetzt ist eine Riesendiskussion entbrannt in England, in der sich allerlei schon haben gemeldet, die einfach nur gemeint haben, ist das denn okay, dass man jemanden öffentlich anprangert sozusagen. Macht nicht Leeds auch automatisch mit bei diesem Social-Media-Spiel? Und ich nenne jetzt einfach mal zwei Parteien, die Pro und Contra gesprochen haben. Nee, eigentlich nur Contra. Women in Football Group, das ist eine Vereinigung von Frauen im Fußball, die fanden diesen Tweet unangebracht und auch Rio Ferdinand hat seinen Ex-Verein Leeds gebeten, das doch zu löschen, weil man jemanden quasi öffentlich einem Shitstorm aussetzen will, wenn das so richtig ist. Auch das haben wir in 2020 oft gemacht, moralisch gewertet oder bewertet. Auch das müssen wir jetzt nochmal tun.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll, ehrlich gesagt. Das zeigt wirklich, wie bescheuert dieses Internet mittlerweile geworden ist. Wirklich bescheuert. Eine Frau macht ihren Job. Sie soll etwas einschätzen als Expertin und tut das. Auf der anderen Seite, eine Social-Media-Abteilung tut das, was sie tun soll, nämlich sie versucht irgendwie Content zu generieren und irgendwie den Verein gut dastehen zu lassen. Jetzt kann man dann wieder diskutieren, ist das zu viel, ist das zu wenig? In meiner Welt, in der ich gerne leben wollen würde, würde sie wahrscheinlich antworten mit dem Zwinker-Smiley und sagen, gut gespielt, und die Diskussion wäre vorbei. in der Welt, in der wir aber leben, ist das eine Aufforderung zum Shitstorm. Und dann kommen wieder irgendwelche Vollidioten, ob die ein Leeds-Trikot tragen oder nicht, ist dann vollkommen egal. Sondern es werden Idioten kommen, die einfach nur, der eine oder andere wird sagen, ah, das ist eine Frau, auf die kann ich drauf und die hat im Fußball nichts verloren, was ich schon gelesen habe. Der eine oder andere wird dann kommen und sagen, alle Prime Video ist zu teuer, das ist mit Sicherheit. Dann wird der eine oder andere kommen und sagen, die hat keine Ahnung, bla bla bla. Also so oder so.
Gleichgeschaltete Medien,
ja, hast du gleichgeschaltete Medien und so ein Scheiß. Und das ist einfach, das ist das, was mir wirklich so auf den Zeiger geht momentan wirklich, dass einfach, ich habe jetzt mal, ich weiß nicht, so eine ältere Dame, die war schon über 90, die hat gesagt, ich verstehe nicht, wo diese ganze Empörung immer herkommt in der heutigen Zeit. Das war bei irgendeinem, glaube ich, bei Kölner Treff oder wo war das, wo ich das letzte Mal erzählt habe, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendeine Talkshow und die hat einfach recht, ich verstehe nicht, wo diese Empörung immer herkommt. Dass natürlich diese Aussage hart ist, die haben wir ja auch so getroffen, das haben wir damals ja auch so eingeschätzt, dass das natürlich irgendwo hart ist und dass vielleicht das Bein, dass es vielleicht hinkt irgendwo, kann auch sein, aber die Angst muss da gewesen sein, wenn man die letzten beiden Saisons von Leeds davor gesehen hat. Insofern kann ich verstehen, wo sie herkommt. Dass sie das sagt, ist ihr Job. Jetzt kann man natürlich sagen, muss die das so sagen, muss die das so hart sagen, die wird dafür bezahlt, dass sie das tut. Und das ist ihr Job. Jetzt kann man, wie gesagt, nochmal, man kann von der anderen Seite kommen und sagen, muss die das sagen, muss die dafür bezahlt werden, sowas zu sagen, brauchen wir solche Experten? Ich finde ja. Sie ist eine Dame, die das einschätzen kann, die selber Fußball gespielt hat, die Ahnung hat, also wieso soll die es nicht einschätzen? Und die, jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch keine Aussage, jetzt irgendwie Leeds ist aufgestiegen, weil sie von den oberen 10 oder sowas der Welt gesponsert werden oder da irgendwie die Rothschilds dahinter stecken. Das ist eine ganz normale Aussage. Ja, man hätte Angst haben müssen, das. Und also, okay. Aber dann versucht natürlich Leeds das irgendwie umzudrehen, kann ich auch verstehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das einfach nur eine, da sind wir, glaube ich, bei dem springenden Punkt, das ist die Aktion eines PR-Typen oder der PR-Abteilung. Ich glaube nicht, dass das mit oben vom Board abgesprochen worden ist, dass da jemand her, Entschuldigung.
Nee, aber wenigstens verteidigt. Also das muss man
genau,
ja mal, also
aber, genau,
Andrea Radriziani hat es schon mal verteidigt.
Genau, sie haben es, aber im Endeffekt, genau, das ist ja der Punkt. Es ist einfach eine Aussage, die auch, finde ich, sportlich zu nehmen ist. Die haben ja nicht gesagt, du blöde irgendwas, sondern die haben einfach gesagt, wir haben die Liga mit 10 Punkten gewonnen, Punkt. Und jetzt schöne Antwort. Und dann sagt, normalerweise müsste sie antworten, ja, Respekt, fair enough. 1-0 für euch, hahaha, Smiley, Smiley, schöne Woche, wie geht's euch oder bis bald. Ja, aber ja. In unserer Welt, in der wir leben, ist das eine Aufforderung zum Shitstorm und es gibt echt nichts Schlimmeres als, ja, wie hast du letztens gesagt in einem Interview, at max134 oder wie heißt er?
Ja,
ich weiß gar nicht mehr
austauschbar
genau.
Mit jeder beliebigen Zahl.
Da warst du ja, da hast du ja auch von mehreren Maxels Anschriften bekommen dazu, die sind nicht mal, das ist ja immer das große Problem. Die Leute lesen nicht mal, die Leute lesen den Ausgangspunkt nicht mal, die verstehen den Ausgangspunkt nicht mal. Sie sehen nur, hier ist das Potenzial, Shit oder Scheiße zu hinterlassen, also nehme ich dieses Angebot auch gerne an und hinterlasse Scheiße. Und das ist das große Problem im Internet. Wenn jemand damit ein Problem hat, kann er gerne schreiben, finde ich nicht. Also, das ist gar kein Problem. Zu sagen, sehe ich nicht so. Die sind mit 10 Punkten Vorsprung Meister geworden in Liga 2. Warum soll das mit was mit Corona zu tun haben? Das ist eine Meinung, die kann ich vertreten. Aber warum muss immer gleich drunter geschrieben werden, du Arschgeige, du hast sie nicht alle, du bist bescheuert, du hast keine Ahnung. Das werde ich einfach nicht mehr verstehen. Also was für ein trauriges Leben man führen muss, um so zu sein im Internet, ich werde es einfach nicht verstehen.
Also ich glaube auch, das ist natürlich ein Social-Media-Ding und das ist auch ein Frauen-im-Fußball-Ding. Und es gibt einen schönen Artikel auf The Athletic, den ich euch nur empfehlen kann. Da hat eine Kollegin darüber geschrieben, wie es ist, als Frau im Fußball zu arbeiten. Und es ist einerseits vorstellbar und andererseits, wenn man es dann so liest, denkt man sich am Himmels Willen, meine Geschlechtsgenossen, und ich meine, ich fühle mich jetzt nicht auch zu denen solidarisch, nur weil wir das gleiche primäre Geschlechtsorgan haben. Also da will ich mich ganz klar rausnehmen aus der Gleichung, wie ich es im Übrigen auch in vielen anderen, also nicht jeder Journalist ist mein Kollege oder nicht jeder Journalist ist überhaupt Journalist.
Oh.
Und das ist der Punkt. Wir haben ja die gleichen Aussagen getroffen und wir kriegen auch auf unsere Podcasts im Übrigen Feedback. Es gibt Leute, die uns dann irgendwie sagen, dass wir dauernd Liverpool hassen und so, zum Beispiel. Ja, nur als Beispiel. Manchmal auch mit dem Augenzwinkern, manchmal auch nicht. Aber wir haben diese Aussagen mehrfach auch getätigt und uns hat niemand irgendwie einen Haufen in unseren Privatmitteilungen oder öffentlich auf Twitter oder Instagram hinterlassen. wäre jetzt auch die Möglichkeit, das zu pluggen, aber das machen wir nicht. Aber sie ist eine Frau und dann kriegt sie es doppelt und dreifach ab, weil dann eben, dann kommt die andere Gruppe, die Frauen im Fußball nicht wollen, und die nehmen das gleich mal als Anlass, um einfach ihr Statement zu pluggen, nämlich keine Frauen im Fußball. Und die nutzen das einfach nur für sich, um ihre Agenda durchzudrücken. Und das alleine ist erbärmlich. Kurzum, und das wusste Leeds auch, und das hätten sie auch wissen müssen. Und ich verstehe auch, dass Ratriziani das verteidigt, weil es war ja auch an sich gar nicht so schlimm. Trotzdem würde ich mir irgendwie wünschen, dass Leeds jetzt vielleicht, und das ist dann auch immer, ist einfach, das ist der Punkt, warum man auch soziale Netzwerke nicht so für bare Münze nehmen darf. Es wäre trotzdem schön, wenn Leeds das löscht und vielleicht irgendwie schreibt, das war kein Angriff gegen Karen Carney als solche, sondern das war einfach nur, wir wollten nochmal sagen, wir haben den Aufstieg verdient, weil, und das könnte man ja bei jedem einzelnen Team sagen, das einen Erfolg geholt hat, hätte Bayern München die Champions League gewonnen, nicht in der Bubble, keine Ahnung, wer weiß es schon.
Also erstens, als du mir das geschickt, gestern, und dann dachte ich, boah, krass, und so, mit Zusatz, boah, krass, hast du das gesehen, bla, bla, bla. Dann dachte ich mir erstmal, okay, da haben sich jetzt zwei wirklich, mit Schusswaffen unterwegs gewesen. Dann lese ich das und dachte mir, hä, was ist denn jetzt der Punkt eigentlich? Also, hä? Die hat das geschrieben, ist eigentlich nicht schlimm, und das Gericht will ich sehen, dass sie dafür verklagt, und dann antwortet Leeds so, und da will ich auch ein Gericht sehen, die verklagt. Es ist ein ganz normales Necken zwischen zwei, die unterschiedlicher Meinung sind, und ich finde sogar auf sehr charmante Weise von beiden. Also sagen wir mal so, sie muss ihren Job machen, und dann ist es eine charmante
Reaktion. Aber sie hat ja auch nicht schlimm getan.
Nee, überhaupt nicht.
Wenn man sich das Video anschaut, da ist ja nichts Suffisantes drin, da ist nichts irgendwie.
Deswegen, ich verstehe die ganze Aufregung von A bis Z nicht. Von A bis Z nicht. Und das Lustige ist, dass ich habe auf Sendung schon weit schlimmere Sachen gesagt. Jetzt nicht unbedingt über Leeds, aber über andere. Was haben wir denn über die Manchester United schon gesagt? Und da gab es auch niemanden, der, klar, jetzt sind wir natürlich in Deutschland, das ist in England, aber trotzdem, es werden so viele schlimmere Sachen gesagt als das. Und wenn da schon wirklich der springende Punkt ist, da einen Shitstorm draus zu machen, bin ich raus. Ich weiß nicht, das ist wirklich eine Sache, die können wir uns komplett sparen, weil es ist einfach kompletter Käse von A bis Z. Ich werde es einfach nicht verstehen. Also wenn das schon reicht, um so durchzudrehen, ja, ich weiß nicht. Das ist, ich glaube, ich habe letztens ja schon mal gesagt in diesem Interview mit den Kollegen, es hieß mal, als das Internet erfunden worden ist, dass jetzt kommt der Weltfrieden, ist es genau, und das ist wirklich kein Witz, das haben die wirklich geglaubt, weil jeder kann sich mit jedem vernetzen, jeder hat, und es gibt keine Barrieren mehr, sondern die oberen 10.000 können mit den unteren 10.000 oder mit mehr vernetzt sein, alles in dem Internet gleich. Wir sehen genau das Gegenteil. Es wird einfach nur noch Hetze und Scheiß und Blödsinn, und das ist einfach nur noch Käse. Und ich verstehe einfach nicht, wie sowas, also, hä? Das ist, normalerweise ist es doch wirklich, also ganz ehrlich, wenn Rio Ferdinand gemacht hätte.
Ja, ja, klar.
Und die hätten geantwortet. Dann hätten alle drunter geschrieben, well played, Rio, hahaha, oder irgendein Scheiß, was weiß ich. Und so heißt es dann einfach bloß, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass Leeds, also wenn Leeds geschrieben hätte, was will denn eine Frau hier oder so ein Scheiß, dann hätte ich ja gesagt, was haben wir, habt ihr nicht alle, aber das ist eine ganz normale Reaktion, warum sollen die so nicht reagieren dürfen? Sie hat Schüsse in Richtung Leeds geäußert, ja. Nicht mal böse, sondern einfach nur etwas gesagt, so quasi so und so. Die haben geantwortet, so und so, und dann passt's doch.
Ja, alles gut. Aber ich meine, Leeds, das muss man schon sagen, das musst du auch in der heutigen Zeit als Verein, als Social Media Profi wissen, was das bedeutet. Und das hast du ja schon richtig gesagt, das ist das Dulden eines Shitstorms, und wahrscheinlich ist es sogar mehr der Aufruf dazu. Das musst du wissen.
Und aber du hast, dass du es wissen musst, ist traurig.
Ja, das ist okay, aber es ist halt nur mal so, und das kann man auch nicht verändern. Und das wussten die, und auch da muss man ja sagen, das ist ja auch die Kultur, die bei Leeds da ist, und der Hintergrund, den muss man ja auch nochmal verstehen, dass Leeds halt sich über Jahre hinweg oder über Jahrzehnte hinweg immer benachteiligt sieht. Das ist ja dann auch Teil der DNA und sicherlich auch Teil des Marketingprodukts Leeds United, dass sie das dann nochmal sagen, auch die sind wieder gegen uns, aber der Punkt ist ja der, und damit will ich es auch abschließen, weil ich glaube, es ist im Grunde alles dazu gesagt. Hätte Rio Ferdinand das noch dazu als Ex-Leeds-Spieler gesagt, dann hätten sie wahrscheinlich irgendwie gar nichts gemacht damit. In dem Moment, wo es eine Frau ist, sind auch die Leeds-Fans etwas erzürnter darüber, weil die Aussage ist tausendfach getroffen worden von anderen Experten, und es hat nie auch nur einen Punkt gegeben. Leeds United hat es multipliziert, und das ist das Problem. Und das ist die abschließende Aussage. Dann haben wir wirklich eine halbe Stunde nur moralischen Käse geredet. Ihr müsst halt überlegen, was multiplizieren wir und was. Und man muss immer leider Gottes, wenn man multipliziert, das ist echt fies, aber du musst immer an die Allerdümmsten auch denken. Und die Allerdümmsten, und das kann man ja auch nochmal, also das ist halt eine Frau im Fußball, und die wollen sie da nicht, und deshalb, das sind in dem Fall die Allerdümmsten, die vielleicht grundsätzlich mit einer gewissen Intelligenz gesegnet sind, aber halt weniger mit Bildung. Und die versuchen das zu nutzen und das ist einfach,
vielleicht, soll man sagen. Vielleicht kann Lisa einfach antworten, das entspricht nicht mehr meiner Einstellung.
Das wäre ganz witzig. Dann wäre es eigentlich vorbei, weil wenn man seine Einstellung ändert von heute auf morgen, ist alles gut.
Klar.
So. Soweit. So halbwegs sportlich kann man noch werden. Eine Neuigkeit, die es noch kurz vor Jahresfrist gegeben hat, ist eine, die wir schon eigentlich jetzt seit ein paar Wochen mit uns tragen und theoretisch als Thema wollten, bevor wir das machen, weil, das ist jetzt das Stichwort, das ich mir gebe, sonst vergesse ich es nämlich wieder, wir werden demnächst an die Patrone und Patroninnen einen Podcast raushauen. Das wird eine Art Making-of, also oder mal hinter den Kulissen draus, wie zum Beispiel so ein Podcast entsteht und was jetzt der Grund war, warum zum Beispiel auch ein paar Podcasts verlegt worden sind, Studiobesuch etc. Darüber werden wir ganz kurz reden. Das bekommen alle Patroninnen und Patrone zugeschickt, so wie denn die E-Mail-Adressen haben. Das sollte der Fall sein. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr möchtet, auch noch Patrone werden. Ihr könnt Patrone werden. Ich lasse es einfach mal so stehen, ist ja wurscht. patreon.com/clickNrush, also das N ist der Buchstabe, clickNrush. Oder aber, und das wollen irgendwie deutlich mehr von euch, per PayPal, da ist es clickAndRush @gmail.com. Da könnt ihr uns finden, dann landet ihr in unserem Patreons-Pool und dann werdet ihr auch automatisch versorgt mit etwaigen Sonderpodcasts oder anderen Dingen, die wir uns für euch einfallen lassen. Und an der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an, wir haben wieder ein paar Neuzugänge in dieser Woche. Wir haben sogar Weihnachtsgeschenke bekommen, was echt,
oh, das wird nochmal erwähnt,
einfach sehr rührend ist. Und da können wir ja auch jetzt gerade drauf schauen, während wir aufnehmen.
Ja, ein User, ich weiß nicht, ob der Name jetzt genannt werden will, hat uns sogar, wir haben es hier schon gepostet, glaube ich, Sandy hat uns einen, der arbeitet in der Metall verarbeitenden Industrie, ich könnte es niemals, und hat uns zwei Schilder gemacht, eins zum Aufstellen und eins zum irgendwo hinhängen. Mit schwerem Metall, als ich das Paket in die Hand genommen habe, wäre ich beinahe umgefallen, weil es echt so schwer ist. Also vielen, vielen Dank, ist echt mega cool. So etwas ist natürlich unfassbar mit unserem Logo drauf. Steht bei mir am Schreibtisch und echt mega cool. Vielen, vielen Dank dafür. Wir waren sehr gerührt, als wir das Paket genommen haben und ich jetzt beinahe nicht tragen können. Mein Auto wäre auch beinahe nicht mehr vorangekommen, das Ding.
Also es ist natürlich wirklich, wirklich sehr, sehr schön, immer wieder dann euch auch, also das kriegen wir ja immer gesagt, das kann man sich immer schwer vorstellen, dass wir euch die Woche verschönern, versüßen und euch irgendwie, gerade auch in dieser Zeit gab es auch einiges Feedback, unterhalten konnten, mal ablenken konnten. Das haben wir jetzt natürlich eine halbe Stunde lang völlig versaut, aber das ist sehr schön. Danke an alle Patrone, das ist ja jetzt auch erst seit kurzem in Kraft, also seit dieser Saison, und wir haben schon einiges zusammenbekommen. Was genau damit gemacht wird, das wollen wir natürlich transparenterweise dann im Supporters Only Podcast auch nochmal kurz darlegen, den es demnächst geben wird, je nach unserem Terminkalender, vielleicht sogar auch noch in diesem Jahr. So, harter Cut. Der FC Burnley hat einen neue Besitzer. Der Takeover ist durchgegangen. Die ALK Capital, eine amerikanische Investmentfirma aus Delaware, hat sich 84% des Vereins gesichert. Und das bedeutet, Mike Garlick als Chairman ist Geschichte, auch wenn er im Board bleibt, genauso wie der andere Mehrheitseigner ebenfalls noch mit dabei bleibt. Heißt, Burnley hat was? Einen neuen Besitzer und vielleicht auch mehr Geld.
Ja, ich hab das ja letztens, hatte Burnley letztens da schon erklärt, dass es eben kurz bevorstand. Witzig ist, also Alan Pace ist quasi dann der neue Besitzer oder zumindest der neue Vorstehende dieser Besitzergruppe, der ja auch, glaube ich, schon für die, glaube ich, Boss der MLS war zwischenzeitlich mal.
Nee, Real Salt Lake City.
Chief Executive. Achso, da hab ich falsch gelesen. Okay, ja. Auf jeden Fall jemand, der scheinbar jetzt wirklich Interesse daran hat, etwas zu ändern, muss man sagen, was man auch so gelesen hat, er wäre sogar schon bereit gewesen, Geld zu geben, obwohl die Übernahme noch nicht durch war, was auch besonders ist. Und dann sind wir wirklich dahin, wo wir hin müssen, nämlich bei Burnley. Und warum, weshalb ist das denn ein Thema? Burnley ist ein Team, das hat, ich habe letztes Mal, glaube ich, rausgeschrieben, durchschnittliches Wochengehalt von 30.000 pro Spieler. Wenn man sich mal überlegt, das ist in der Premier League absolut ganz unten. Diese Mannschaft hat seit, glaube ich, in den letzten 5-6 Jahren, glaube ich, nur 5-mal oder sowas Spieler über 10 Millionen Euro investiert, pro Spieler quasi. Das heißt, Das ist in Premier League Kosmos absolutes Kleingeld. Sie verlieren Jahr für Jahr Spieler einfach nur ablösefrei, weil Mike Garlick sagt, wir können es uns nicht leisten, diese Spieler zu verlängern zu den Bezügen, die sie wollen, die sie fordern, weil sie woanders angeboten bekommen. Dann sollen sie lieber gehen. Teilweise zum Beispiel sogar ein Aaron Lennon, der ja dann nicht mehr wirklich irgendwie groß Interesse hatte irgendwo anders, den mussten sie trotzdem gehen lassen, obwohl zum Beispiel Sean Dyche schon gesagt hat, ja, ich brauche aber Spieler. Also es geht ja einfach um die Quantität irgendwann mal. Ist egal, Spieler müssen gehen, wir können es uns nicht leisten, wir wollen es uns nicht leisten. Daher kommt Burnley. Ich habe es letztens gesagt, was dieser Mann, Sean Dyche, aus dieser Mannschaft gemacht hat oder rausholt, das ist fast schon Ausbeutung. Weil dieses Konstrukt zu sagen, okay, wir verlieren Michael Keane, wir haben keinen Innenverteidiger, wir dürfen auch keinen verpflichten, dann nehmen wir James Tarkowski. Der war zu diesem Zeitpunkt ein absoluter Niemand und ist jetzt einer der besten Verteidiger der Liga. So, diese Spielchen kannst du halt 15 Mal machen, dass du sagst, okay, dann geht der, dann spielt sein Ersatz jetzt Stamm. Aber irgendwann muss man auch mal überlegen, also weniger als 11 Spieler, weniger als 11 Spieler kannst du nicht haben. Das heißt auf Deutsch, du kannst dieses Spiel nicht endlos durchziehen. Weil wenn du eine Karte von 20 Spielern hast, ja, irgendwann wird es mal eng. Dann hast du nur noch 11. Und momentan sind es nicht viele. Es waren schon sehr, sehr viele Jugendspieler dabei. Dementsprechend, ich finde es sehr, sehr gut, dass dort jetzt was passiert ist, weil auch für Sean Dyche, ich glaube jetzt nicht, dass da die großen Summen fließen werden, aber es ist zumindest mal ein bisschen was da und das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Mike Garlick ist wohlhabend, der muss so um die 40 Millionen, was ich mal gelesen habe, haben. Jetzt natürlich weit mehr logischerweise, aber das ist ein wohlhabender Mann, aber 40 Millionen sind im Premier League Kosmos nichts. Also das ist nichts. Und dementsprechend, jetzt kommt jemand, der vielleicht mehr Richie Rich ist und in der Hoffnung, dass dort eben mehr passiert, weil eben auch mehr passiert muss. Ich glaube nicht, dass jetzt die Kylian Mbappés sich nach Burnley verlieren werden, aber es reicht ja schon, zumindest mal mit der Konkurrenz auf Augenhöhe mithalten zu können. Und das muss man mal überlegen. Was ich gerade gesagt habe, mit diesen Verdiensten, mit den Spielern, die sie ziehen lassen mussten, mit den wenigen Spielern, die sie über 10 Millionen, wir reden nicht mehr über 20 Millionen, da war kein einziger dabei, sondern nur 10 Millionen, das heißt 12 Millionen sind für die schon riesiges Geld. Und wenn man da kommen die gerade her und trotzdem haben die in den letzten 3 Saisons zweimal Top-10-Platzierungen abgeschlossen. Unter anderem vorletztes Jahr sogar die beste Saison der Vereinsgeschichte. Das muss man sich, oder vor 3 Jahren war es, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist wirklich was ganz Herausragendes. Jetzt muss man sich mal überlegen, was macht Sean Dyche, wenn er auch noch Geld hat. Also das ist wirklich ich bin sehr beeindruckt. Die gehen immer unter Burnley, weil die wirken so langweilig und jeder denkt sich auch immer, ja, Burnley, oh, ich will die nicht sehen, weil das ist ja sehr destruktiv. Aber ganz ehrlich, Sean Dyche kann nichts anderes machen, weil er hat nichts anderes zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass er sagt freiwillig, ach, ich will die ganze Mannschaft abgeben. Er hat sich so oft darüber beschwert, dass er nichts verpflichten darf, dass er nichts halten darf. Da geht's ja schon mal los. Also, er darf nicht mal die halten, die gut sind. Jeff Hendrick zum Beispiel, ja, das ist kein Spieler, der jetzt irgendwie zu den Oberen der Premier League gehört, aber die konnte er nicht mal halten, weil einfach gesagt hat, nein, das Angebot schicken wir nicht raus. So, und dann ist er zu Newcastle gegangen. Der wäre wahrscheinlich ganz gern geblieben für mehr Geld. Also, da sind wir eben und dort kommt Sean Dyche her. Jetzt ist ein Besitzer da, der Lust drauf hat, weil er weiß, worauf er sich eingelassen hat. Der 200 Millionen bezahlt hat dafür. Also ich finde das sehr, sehr positiv. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich glaube, dass langsam aber sicher wir ein anderes Burnley bekommen. Zumindest hoffe ich das.
Langer Take. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es bedeutet, Sean Dyche bleibt bei Burnley. Weil ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass es ansonsten im Sommer irgendwann mal endet, weil er einfach weiterziehen muss. Und jetzt hat er halt mal vermutlich, also das ist zumindest das, was man jetzt so aus den ersten Aussagen des neuen Chairman sieht, jetzt hat er zumindest mal ein Fundament, mit dem er arbeiten kann. Das geht ja, also das Fenster öffnet ja am 1. Januar erstaunlicherweise wieder und er hat ja schon angekündigt, dass investiert wird einfach und das da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Ich möchte nur ein bisschen Background geben zu dem Herrn mit dem dynamischen Namen Alan Pace, weil es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll ist, das auch nochmal zu verstehen. Also grundsätzlich, die ALKL Capital ist eine Investmentfirma. Das bedeutet, die werden investieren in Burnley, um später irgendwann mal daraus was rausziehen zu können. Sprich, die werden jetzt nicht, eben wie du sagst, keinen Mbappé holen, die werden wahrscheinlich noch nicht mal einen Jamie Vardy holen, sondern die werden clever scouten und verpflichten. Wie komme ich da drauf? Weil, das ist auch das Erstaunliche, selbiger Alan Pace nämlich, es gilt als einer, der sehr innovativ denkt und insbesondere im Sport Innovationen fördert. Der hat schon früher im Jahr in 2 datenbasierende Analyse-Tools in London investiert, die, kann man sich vorstellen, auch genutzt werden für das Scouting bei Burnley. Und vor allen Dingen soll es darauf hinauslaufen, dass Burnley nicht mehr nur national scoutet, 13 Spieler, das ist die Zahl, die gerade auch überall rumschwirrt, die gespielt haben gegen Sheffield United. Einer davon war kein Brite oder keiner von der Insel, machen wir es etwas größer, aber Erik Peters ist de facto ja auch einer von der Insel. Der hat halt nur einen niederländischen Pass, aber den haben sie ja auch innerhalb Englands gefunden, weil die Scouting-Ressourcen schlicht nicht da waren. Alleine da soll es jetzt extrem weitergehen und das ist natürlich was Daesh hilft. Und zeitgleich auch ihm eine ganz andere Perspektive anbietet. Dieser Pace, das hast du schon mal kurz gesagt, Ex-Chief Executive bei Real Salt Lake City, da hat er 2 Jahre gearbeitet, war eine äußerst erfolgreiche Zeit. Das war auch die Zeit, in der ich damals viel MLS geschaut habe. Der hat in einem Standort, in dem eigentlich nichts passiert, in Salt Lake City, richtig was gemacht. Der hat einen Wall Street Background, also ist ein kleiner Zocker, der auch mal Managing Director war bei den Lehman Brothers.
Nicht Jens und sein Bruder.
Ja, ich glaube, es reicht ein Lehmann. Deswegen braucht es auch keinen Bruder. Ich weiß gar nicht, ob der einen Bruder hat, aber einer würde mir reichen im Moment.
Ja, ich finde ich schon gut.
Ja, das ist nicht ganz einfach. Und das ist jetzt so der Punkt, warum man irgendwie, wenn es die gibt, die Burnley-Fans unter euch, dann kann man, glaube ich, vorsichtig positiv in die Zukunft blicken, weil einfach es wird wenigstens mal was passieren. Und ich glaube, wir müssen das Kapitel Garlic auch nochmal abschließen, der jetzt seit 2015 der starke Mann war. Der hat sogar Daesh damals, 2012 hat ihn sogar schon überlebt, also hat jetzt den nächsten Besitzer. Und das muss man ja sagen, Garlic hat in all dieser Zeit, da war ein Abstieg dabei, da waren aber auch 2 Aufstiege mit dabei, in die Premier League wohlgemerkt. Der hat ja schon ein sehr stabiles Umfeld hinterlassen. Das war nie mehr, aber es war immer stabil.
Ja, das auf jeden Fall. Aber also wenn man schon Deutschland mal so hört, wie er spricht, also der war natürlich schon höchst frustriert, was da passiert ist. Nämlich einfach nichts. Also zum Beispiel, es wurde auch nicht mit ihm gesprochen. Es wurde nicht mit ihm darüber gesprochen, ob Geld im Sommer da sein wird. Es wurde dann wieder nicht mit ihm gesprochen. Jetzt zum Beispiel, der wusste bis gestern noch nicht, wie das mit der Übernahme aussieht. Darüber wird mit ihm einfach nicht gesprochen. Und ich glaube, dass der einfach wirklich wahrscheinlich derjenige ist, der einfach, das ist jemand, der will anpacken und dann sitzt du jemanden oben, der es einfach nur stabil halten will. Und das, glaube ich, ist jetzt vorbei und ich glaube, deswegen wird schon, ich glaube, dass ich persönlich jetzt irgendwie ein Problem mit ihm hat oder so, weiß ich nicht genau, will ich jetzt nicht reininterpretieren, aber ich glaube, dass einfach er froh ist, dass jetzt jemand ist, der ihm das Gefühl vermittelt, ich will auch anpacken und an derselben Front anpacken wie du. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich der Punkt, wo Sean Dyche wirklich begeistert sein wird, weil es stabiles Umfeld, ja, nett, das stimmt, absolut. Aber du brauchst halt mehr und Sean Dyche will auch mehr. Man hätte mit ihm schon mal sprechen können, wie das läuft. Aber der letzte Punkt, den ich noch sehr, sehr witzig finde, ist, da sind wir dann schon wieder in einer gefährlichen Situation, ehrlich gesagt. Weil diese Geschichte mit Newcastle hatten wir und da hat diese Übernahmeüberprüfung 7 Jahre gedauert, bis dann irgendwann mal jemand abgesprungen ist. Und bei denen läuft es jetzt innerhalb von 2 Wochen. Also oder kürzester Zeit. Also ich finde, da ist die Premier League schon immer ein bisschen heftig. Ich will jetzt nicht sagen, dass die beiden die gleichen Absichten haben, die beiden Besitzer. Da ist mit Sicherheit auch ein anderer Background da. Ich glaube, da gab es bei Newcastles Übernahme auch mehr zu prüfen. Ja. Aber lustig ist es halt im Endeffekt schon. Also sobald irgendjemand als Amerikaner daherkommt oder als einer dieses westlichen Systems daherkommt, ist man sofort immer, jawohl, da freuen wir uns drauf. Das ist ja, weil, und bei den anderen heißt es dann immer gleich, also ich will nicht sagen, dass da Vorurteile im Weg waren, aber...
Aber du witterst deine Verschwörung.
Nein, das auch nicht, aber witzig.
Bitte, man muss heutzutage...
Aber witzig ist es halt schon, weil bei Newcastle hat es ja wirklich, die saßen da und haben einfach nur noch gewartet, bis die Entscheidung der Liga kam und die kam einfach Ewigkeiten nicht. Und das ist natürlich schon ein Punkt, da habe ich mir schon gedacht, boah, wenn es jetzt so... Als ich das erste Mal gelesen habe, wann habe ich dir erzählt, dass Newcastle, dass Burnley vor der Übernahme ist? Vor 2 Wochen, glaube ich, oder so?
Naja, es ist schon länger in der Pipeline.
Ungefähr, dass das kurz davor...
Seit circa 14 Tagen, glaube ich, sind die Papiere fertig.
Genau, aber es hat schon länger gedauert als bei Newcastle. Es war weit kürzer als bei Newcastle. Ja. Da ging es ein halbes Jahr quasi. Und das fand ich halt schon irgendwie witzig. Ich hab's dir ja damals noch gesagt, wenn es so lange dauert wie bei Newcastle, dann viel Spaß, dann springt der noch ab. Und jetzt sind wir 2 Wochen später und es ist durch. Also das ist, die müssen ja immer, für die, die es nicht wissen, es gibt ja immer diesen Proper Persons Check der Liga, dass man eben überprüft, wer ist der Typ, was hat er gemacht, hat der vielleicht irgendwo Sachen im Keller, die da nicht hingehören, und hat der schon irgendwie Dreck am Stecken und so weiter. Da gab es mit Sicherheit dann bei Newcastles Übernahme mehr zu checken. Trotzdem, also ich war sehr überrascht, dass es, irgendwie war ich überrascht, irgendwie wusste ich es aber auch genau, dass es so passieren würde, dass es so schnell geht. Ich finde es witzig, ehrlich gesagt, einfach nur.
Podcast-Hammer. Sky-Kommentator rudert zurück.
Genau. Es entspricht nicht mehr meiner Einstellung.
Ich glaube, das müssen wir langsam erklären. Der fällt schon zum zweiten Mal, dieser Gag. Obwohl er uns gebeten hat, dass wir es nicht umverteilen, machen wir das. Der ehemalige WWE-Kommentator Carsten Schäfer ist nach 30 Jahren im Ruhestand und das nicht ganz aus eigenen Stücken heraus. Und er hat einen Post abgesetzt, in dem er geschätzte Kollegen
angekotzt hat,
die für einen, den ich kenne, würde ich die Hand ins Feuer legen, oder habe ich auch getan. Und Carsten Schäfer hat den Post dann den ursprünglichen bearbeitet und gemeint, das entspricht jetzt nicht mehr seiner Einstellung, deswegen bittet er auch, das Ganze nicht mehr umzuverteilen.
Zwei Tage später wohlgemerkt.
Nee, nicht mal. Das waren 6-8 Stunden sowas.
Also das heißt, ich habe auch meine Einstellung innerhalb von 3 Stunden geändert. Also Uli, ich finde, du bist ein super Typ und danach sage ich, du bist ein Vollwichser oder umgekehrt.
Das ist so einfach könnt ihr es euch auch machen, wenn es wirklich brennt. Leeds sollte einfach ihre Einstellung ändern und dann ist alles gut.
Ich glaube, dass der einfach nur glaubt, dass das Leben wirklich eine Wrestling-Storyline ist. Dass man einfach 3 Minuten später der Böse, nicht mehr der Böse, sondern der Gute ist, weil man hat ja jetzt geturnt. Ich glaube, so ist das.
Fair enough. Also das wäre ja auch ein schönes Leben.
Absolut. Entspricht nicht nur meiner Einstellung alles.
Wir sprechen jetzt auch in Zukunft nur noch vom Click-and-Rush-Universum. Nicht die Patrone, sondern ihr seid das Click-and-Rush-Universum. Es gibt Neuigkeiten von der Transferfront, obwohl das Fenster ja noch nicht mal richtig geöffnet hat, aber einer, den wir kurz abhandeln können, der aber sicherlich gerade hierzulande auch immer ein Name ist und einer, der auch polarisiert hat in seiner Arsenal-Zeit wie kaum ein anderer. Sead Kolasinac, oder wie auch immer ihr ihn aussprechen möchtet, er weiß es selber nicht so ganz genau, hat uns auch mal 2 verschiedene Varianten geschickt, im Übrigen tatsächlich auf Antrag eines Reporters von The Zone, wird ein halbes Jahr lang ausgeliehen an Schalke, kommt ja daher, und die Schalke-Perspektive interessiert mich jetzt erstmal weniger, aber was bedeutet es für Arsenal? Bedeutet es überhaupt irgendwas? Hat es überhaupt einen Impact?
Sie sparen sich Geld, das war's, und müssen einen Spind weniger wischen. Das glaube ich, ist das Einzige, was wir haben. Hat er momentan, spielt gar keine Rolle mehr bei Arteta, ist nicht sein Typ, und dementsprechend glaube ich, das ist einfach die Geschichte dahinter. Also, er war ja schon fast im Sommer bei Schalke, hat dann aber finanziell nicht funktioniert, dann wäre es beinahe Leverkusen geworden, da hatte ich eigentlich wirklich das Gefühl, dass das was werden könnte, weil es war bis zum Schluss die Frage, aber die hätten, glaube ich, auch zu viel Gehalt übernehmen müssen, Schalke tut das jetzt, und dementsprechend, ja, also für ihn, glaube ich, Win-Win, weil er wäre bei Arsenal nicht mehr glücklich geworden, verdient trotzdem weiter sein Geld, was auch, glaube ich, nicht wenig ist, und dementsprechend, ja, für alle eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Schalke hat einen wichtigen Spieler dazu bekommen, ich merke jetzt schon auf, Bruchstimmung überall, dass eben so heißt, so quasi ein richtiger Schalker ist zurück, bla bla. Ich glaube, für die kann es Initialzündung sein. Der ist sogar
angeblich laut einer weniger ehrenhaften Zeitung Kapitän direkt geworden, was natürlich zeigt, wie durch die da sind auf Schalke, aber so ein anderes.
Ja, die ändern halt auch ihre Einstellungen ziemlich schnell. So ist das halt. Habe ich nicht gelesen, aber ja, gut, kann sein. Ja, auf jeden Fall, Fakt ist, sollte irgendein Schalke-Spieler auf der Straße angegriffen werden, jetzt ist ein Bodyguard da.
Ja, da haben wir Mesut Özil, aber vielleicht passiert ja da auch noch was. Also, die sparen sich Geld und ich meine, ganz ehrlich, so richtig drauf gesetzt hat er jetzt auch nicht mehr, das ist, glaube ich, relativ nichtig, diese Kaderbewegung bei Arsenal. So, jetzt sind wir weit fortgeschritten und eigentlich hätte dieser Teil der Sendung viel, viel länger sein müssen. Es ist halt jetzt aber nochmal einiges passiert. Hm. Und so ist es dann auch an den letzten beiden Spieltagen, die, wie wir gehört haben, nicht voll komplett waren, ist Fußball gespielt worden in der üblichen Weihnachtstrajektorie, die es da in England gibt, nämlich wahnsinnig kurz getaktet, innerhalb von zum Teil 48 Stunden ist gespielt worden. Grundsätzlich, du hast ja auch einiges gesehen, beziehungsweise zum Teil, wie soll man sagen, übertragen, sage ich jetzt einfach mal. Wie hat dir das grundsätzliche Niveau zugesagt am Boxing Day? Also das fand ich, oder ich frage dich erstmal.
Ja, so muss ich wieder aufpassen. Ich kann nicht mein eigenes Produkt, und du ja auch nicht eigentlich, aber doch. Nein, ich glaube, man merkt den Spielern an, dass sie zu viel vom Weihnachtspunsch erwischt haben. Nein, ich glaube, dass man ja schon merkt, dass die Spieler durch sind. Also das, es war, jetzt kann man, wahrscheinlich wird der eine oder andere sagen, ja, die waren halt taktisch abwartender, weil sie wussten, dass die ganze Welt drauf blickt. So würde ich es ganz gern verkaufen. Ich glaube aber eher, dass sie einfach durch waren. Also es sind zu viele Spieler, es ist komischerweise immer um die Zeit, dass dann einfach die Spieler einfach durch sind und dass die Spiele einfach halt mal ein wenig ja vom Tempo her langsamer sind, einfach ganz einfach. Ich glaube, die meisten Spiele gingen ja mit 0-0 in die Pause und so, also es war halt einfach wenig los und ja, so ist es. Der Boxing Day war trotzdem irgendwie spannend, ist dann nochmal spannend geworden. Aber im Grunde genommen, die großen Spiele waren jetzt ehrlich gesagt nicht dabei. Also so wirklich, da war der Spieltag davor, der war ja nochmal richtig heftig, eben mit diesem 7-0, mit dem 6-2, da war eine Menge los und dann kommst du eben in diesen Boxing Day und es ist eigentlich verhältnismäßig wenig los. Und die Tore fallen auch spät und meistens auch, das muss man ja auch sagen, durch, also gerade Manchester United gegen Leicester, da kannst du bei jedem einzelnen Tor sagen, da hat einer komplett mental abgeschaltet. Also der war komplett raus und ist nicht hingegangen, ist nicht zu Sachen, die sie normalerweise easy tagtäglich machen, werden da nicht mehr gemacht. Warum? Weil die einfach mental durch sind und weil die körperlich durch sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist einfach das große Problem dann, das wir momentan haben. Insgesamt ist dann doch noch was passiert. Und wahrscheinlich ist der große Gewinner Manchester United dieser Phase, weil die ja wirklich jetzt 9 Spiele Sieg, jetzt habe ich sieglos, hätte ich beinahe gesagt, ohne Niederlage sind, ungeschlagen sind, das ist das Wort, und jetzt wirklich quasi der Liverpool-Verfolger Nummer 1 sind. Und das ist wirklich sehr beeindruckend.
Ja, mal wieder ein Winter, der gut ist zu Ole Gunnar Solskjaer, weil ehrlicherweise ohne die beiden ersten Winter würden wir jetzt gar nicht mehr über ihn sprechen. Also am Boxing Day Spieltag fällt mir auf, grundsätzlich, das Niveau fand ich erstaunlich schwach, aber das haben wir auch letztes Jahr um die Zeit schon gesagt. Trotzdem, die Ergebnisse waren jetzt grundsätzlich nicht besonders, also mit einer Ausnahme, Chelsea hat auf den Weihnachtsdeckel bekommen gegen Arsenal, was für Arsenal brutal wichtig war und im Grunde wahrscheinlich der Sieg, den wir am wenigsten erwartet hätten aus den letzten Wochen. Da waren ja einige Spiele dabei, wo man gedacht hat, ja, jetzt können sie vielleicht mal punkten, um sich so ein bisschen Ruhe zu verschaffen. Wenigstens minimal, aber das hat ja nicht funktioniert und jetzt ausgerechnet gegen Chelsea passiert es. Da ist Chelsea schon überrascht worden. Da haben wir auch nochmal das Potenzial von Arsenal gesehen.
Ja, weil ich es nicht kommentiert habe, deswegen. Es gibt echt schon den Hashtag bei Twitter, Hebelfluch. Immer wenn ich Arsenal kommentiere, dann verlieren die oder gewinnen zumindest nicht. Und eigentlich war es immer die Niederlage und es wird auch teilweise echt passieren dann schlimme Dinge. Das ist nicht passiert. Also insofern, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ich vertraue Arsenal nicht, selten, ja, aber ich vertraue Chelsea halt eigentlich noch weniger. Ja, mit das Niveau, es ist echt, für diesen Kader, den sie haben, ist das wirklich, also Frank Lampards Gesicht, das ist glaube ich gar kein, also ich wollte gerade das Wort mit F sagen. Die Fresse, die der momentan zieht, das ist wirklich unfassbar. Also er hat dann wirklich die Mannschaft auch in die Pflicht genommen und gesagt, das ist, so kann man nicht auftreten. Und es tut mir so leid für Chelsea, weil die einfach echt eine geile Truppe haben und eigentlich auch, ja wirklich, du hast jede Woche wieder das Gefühl, ey krass, da könnte was gehen und ja, irgendwie, das ist echt schade.
Es wird ja, also man, erstens Weihnachtsfresse, das ist ganz wichtig, dass ihr alle großen Feste einfach immer vorher anschiebt an irgendwas, an irgendeinen Spruch, den ihr bringen wollt.
Sollen wir das auch erklären?
Und das ist,
wo das herkommt?
Nee, das glaube ich ist einfach, das ist ja klar, dass das witzig ist und für Lacher sorgt, das ist jedem klar. Also es gibt ja auch schon wieder, in England wird ja durchaus schon wieder diskutiert, dass eventuell sogar Tuchel übernehmen könnte für Lampard, also das ist uns klar und das haben wir ja schon gesagt, der Druck ist in dieser Saison bei weitem höher auf Lampard und wir haben ja auch schon gesagt, oder ich habe mal gesagt, dass mir langsam erste Zweifel an der Kaderzusammenstellung kommen. Nicht aber an dieser Phase, weil das ist mir klar, wenn du so viel im Sommer tust, in einem so kurzen Sommer, in dem du großartig nicht trainieren kannst, junge Spieler noch dazu hast.
Nicht Premier League erfahrene Spieler.
Genau, dass das dauern wird, das war mir klar. Es sind halt so ganz töricht die Niederlagen dabei, die dann wiederum so, das kann ich dann schwer akzeptieren. Aber dass Chelsea da ungefähr stehen würde, ist für mich okay.
Ja, das haben wir, also ich habe das von Anfang an gesagt. Das war ja wirklich der Punkt, diese Transferperiode, in der er nichts ausgeben durfte, diese Transfersperre, die hat ihm Zeit gekauft, die hat Chelsea Zeit gekauft. Jetzt haben sie aber Spieler gekauft und damit haben sie noch was da oben drauf bekommen, nämlich eine Menge Druck und eine Menge Erwartungen. Und das ist dann halt natürlich die große Frage. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Und das ist halt das große Problem. Wir haben ja, jeder, der weiß, das haben wir ja schon 5000 Mal gesagt, aber jeder, der weiß, wie diese Premier League funktioniert, der weiß auch, dass es einfach ein Jahr dauert, zwei Jahre dauert. Wie viele Spieler, Moussa Sissoko, der war 3 Jahre lang quasi nicht existent. Und jetzt ist er endlich Stammspieler geworden bei Tottenham und alle sagen, ah, okay. Das heißt, du brauchst einfach, um dich in diese Liga einzufinden. Das ist ganz normal. Dementsprechend finde ich es jetzt nicht unbedingt schlimm, jetzt nicht unbedingt überraschend, dass es für Chelsea so ist, wie es ist. Aber die Erwartungen und der Druck und diese Aufladung von außen ist halt da. Und das ist das große Problem, an dem Lampard zu knabbern hat. Das muss man klar sagen. Und da ist halt wirklich die Frage, ob dann auch die Erwartungen nicht irgendwann mal auch dann beim Board ankommen oder Abramovic nicht vielleicht irgendwann mal sagt, also ja, Frank Lampard recht und schön, als Spieler war der ganz gut, aber was der momentan macht, ist nicht mehr Frank Lampard, sondern es ist einfach nur irgendein Trainer. Ciao. Also das ist die Frage, auf die es irgendwann mal zusteuert.
Also es ist nicht ausgeschlossen, dass er die Osterquittung bekommt vielleicht. Also ihr müsst, das ist die Formel, Fest X plus Floskel. Das ist ganz wichtig und damit könnt ihr komplett punkten, das reicht. Manchester City, das ist noch ganz interessant, auch klar, da ist jetzt das eine Spiel weniger, aber ansonsten sind die wieder in die Spur gekommen und wenn man das jetzt mal hochrechnen würde und man würde ihnen jetzt im Vergleich zu Liverpool, die mit 16 stehen, einfach mal 6 Punkte zugute schreiben, ob es passiert oder nicht, weiß ich nicht, dann wären die Zweiter und plötzlich wieder voll in der Verfolgerrolle. Ich habe das Gefühl, die finden sich gerade, auf eine andere Art und Weise, aber die finden sich.
Sagen wir mal so, ich habe das Gefühl, die Handbremse ist noch angezogen, sie drücken aber voll durch. So hab ich das Gefühl irgendwie. Also es ist ja, aber das Problem ist einfach, sobald sie ein Gegentor kassieren, das war letztes Jahr schon so, dass sie die Gegentore immer dann kassieren, also immer wenn sie Gegentore kassieren, haben sie Schwierigkeiten, die Spiele auch zu gewinnen. Sagen wir es mal so. Ihr könnt es gerne mal durchrechnen, in wie vielen Spielen, in denen sie ein Gegentor kassiert haben, haben sie dann am Ende noch gewonnen. Das sind nicht mehr viele. Das heißt, und in den Jahren davor war es immer so, da haben sie auch mal ein Gegentor kassiert, das kann passieren, ist kein Thema. Aber sie hatten halt dann so einen überragenden Sturm, dass egal, was sie kassiert haben, sie konnten immer drüber hinwegspringen. Und das ist momentan das große Problem, dass die Offensive das nicht mehr gewuppt bekommt, was sie hinten verbocken. Und das ist das große Problem bei Manchester City. Deswegen, erst wenn die Offensive wieder richtig gut ist, glaube ich, dass sie die Defensiven, das sind jetzt nicht krasse Fehler, das ist die beste Abwehr der Liga nach wie vor. Aber es reicht halt, wenn du natürlich ein Tor kassierst und du aber es nicht im Schnitt imstande bist, zu sagen, wir schießen immer zwei, dann verlierst du halt immer mal wieder das Spiel, lässt es liegen und das ist das große Problem. Die Defensive ist so gut wie schon lange nicht mehr, aber die Offensive kriegt es einfach nicht so hin, da dann quasi mehr anzubieten, als hinten passiert und zumindest nicht in so regelmäßig, dass du wirklich Liverpool-Verfolger sein kannst auf lange Art und Weise. Ich glaube, dass da müssen sie konstanter werden. Was das betrifft, Aguero, wenn zurück ist, habe ich wieder mehr das Gefühl, es könnte was gehen.
Ich will noch auf ein Team kurz raus, aber Southampton möchte ich nochmal stellvertretend nennen für die Teams, denen man anmerkt, dass sie einfach nicht 100% geben können. Zweimal 0-0, zweimal, naja, 0-0 hingelegt, aber Leeds hat wieder gewonnen und das Ganze ziemlich deutlich. Das war ja, da schließt sich dann auch der Kreis, ursprünglich auch mal die Idee, warum wir Sam Allardyce Aussage hinterfragt haben. Dessen Start bei West Brom ist so lala geglückt, würde ich mal sagen. 0-5 gegen Leeds, aber Leeds ist ja auch viel diskutiert in England. Also es war ja die große Frage, ob Bielsa quasi nur ein Scharlatan ist. So, ich mache es mal ganz groß, aber so ähnlich ging es ja schon los in Yorkshire.
Ja, total. Also ich hatte es ja letzte Woche. Es ist einfach totaler Quatsch. Also das ist ein Aufsteiger. Wie viele Aufsteiger haben die Liga gerockt in den letzten Jahren? Nicht so viele. Der einzige, der wirklich so zu sehen war, waren die Wolverhampton Wanderers, die richtig überzeugt haben. Warum? Weil sie einfach viel Geld zur Verfügung hatten und einen Kader hatten, der eigentlich eines Aufsteigers nicht würdig war, sondern weit drüber anzusiedeln war. Es ist schwierig, sich reinzufinden. Auch das haben wir letztens angesprochen. Du bist in der Championship das dominante Team. Heißt, du hast 70% Ballbesitz oder sowas in die Richtung. Ja, 60% im Schnitt, 65, wie auch immer. Das heißt, du hast den Ball. Dann kommst du in eine neue Liga und plötzlich bist du eigentlich das Team, das gejagt wird. Die anderen haben eigentlich schon von Haus aus mehr, bei Design, mehr Qualität als du. Trotzdem hat Leeds in jedem einzelnen Spiel mehr Ballbesitz gehabt als der Gegner. Ist in jedem einzelnen Spiel mehr gelaufen als der Gegner. Hat in jedem einzelnen Spiel mehr Chancen erspielt als der Gegner. Und dann kommst du daher und sagst einfach, die sind scheiße, weil so und so. Das ist einfach, das werde ich nicht verstehen, warum das kommt. Diese Mannschaft ist, was das Konstrukt betrifft, überragend geführt. Ja, defensiv war es zu wackelig. Vorne haben sie die Chancen nicht gemacht. Das kann passieren, aber der Ansatz ist super unterhaltend und sie sind auf Rang 11. Worüber reden wir? Wenn die auf Rang 18 wären, würde ich sagen, ja, hat es vielleicht nicht funktioniert, muss Bielsa hinten mal. Aber es reicht noch immer und die werden eine gute Rolle spielen und die werden nicht absteigen. Und wer was anderes erwartet hat, dass die plötzlich jetzt irgendwie auf Rang 5 hüpfen, dafür ist der Kader nicht gut genug. Das muss man klar sagen. Das kann sein, dass es vielleicht in 20 Jahren mal oder in 10, 5 Jahren mal so ist, ja. Kann sein, weiß ich nicht. Aber Leute.
Es würde gut tun, wenn sie eine Silvesterserie starten.
Genau.
So, damit lassen wir es bewenden in diesem Jahr 2020. Ich gehe davon aus, dass sich nicht groß was ändern wird in 2021, aber das ist dann immer auch nochmal Philosophiefrage. Trotzdem wünschen wir selbstverständlich unseren Hörerinnen und Hörern ein gesundes, vor allen Dingen ein gesundes 2021, ein zufriedenes. Bedankt haben wir uns schon fürs abgelaufene Jahr, in dem ja auch für uns einiges passiert ist. Die Patrone bekommen noch Post von uns. Ich hoffe auch noch in diesem Jahr tatsächlich, aber das kann ich noch nicht versprechen. Ansonsten verabschiede ich mich mit und empfehle mich
Silvesterrakete.
Mit den schon getätigten Worten. Und du darfst natürlich auch noch, wenn du magst.
Silvesterrakete, vielleicht anstoßen, irgendwelche dummen Silvesterfloskeln, frohe Prost, Neujahr und so weiter. Nein, wirklich, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an alle Patronen, an alle Zuhörer, an jeden Einzelnen, der uns schreibt. Vielen, vielen Dank an alle Premier League Fans, Freunde, Liebhaber. Danke für alles. Es war ein verrücktes, aber trotzdem, ich glaube, ein cooles Jahr 2020 und dann bis 2021.